Heute unser Thema im Podcast Infrastructure. Alternative Investments, der Podcast für Investmentprofis. Die Zukunft des Investments beginnt hier. Willkommen bei der Alternative Investments Podcast, wo wir die spannendsten Chancen außerhalb der traditionellen Märkte entdecken. Von exklusiven Immobilienprojekten bis zu disruptiven Technologien. Wir helfen institutionellen Investoren, klügere Investmententscheidungen zu treffen.
Wir klären heute die Frage: Krawatte oder Kilowatt? Warum sollte ein Investor sein Geld lieber Ihnen geben als einem klassischen Asset Manager? Herzlich willkommen zum IP-Investoren-Plattform-Podcast. Hallo Andres, grüß Sie.
Guten Tag, Herr Heinrich.
Was steht denn auf Ihrer Visitenkarte drauf? Für was sind Sie verantwortlich?
Ja, das brauche ich nicht mehr so häufig, aber auf der sollte stehen CEO von EBL, also von Elektrobasel-Land.
Wir sprechen heute auch über den Energiemarkt, nicht nur in der Schweiz. Der Energiemarkt und die Realität. Und was machen Sie heute konkret für Investoren? Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Krawatte oder Kilowatt? Also warum sollte ein Investor sein Geld lieber Ihnen geben als einem klassischen Asset Manager? Okay, meine These klingt schon ein bisschen provokant. Sie sind Energieerzeuger, Versorger. Jetzt haben wir negative Strompreise, Batteriewelle, die Netze sind am Limit. Ist das Chaos gerade Risiko oder die beste Einstiegsgelegenheit für Langfristinvestoren? Wir hatten ja ein Vorgespräch und Sie sagten ja, keiner weiß, wo wir in 10 oder 15 Jahren stehen. Warum ist ausgerechnet das ein Argument, Ihnen Geld anzuvertrauen?
Also ich glaube, die heutige Situation zeigt gerade, dass so die alten Investmentmodelle schon ein wenig auslaufen, also vor allem im erneuerbaren Energienbereich. Dort konnte man früher mit Feed-in-Tariffs oder Einspeisevergütungen relativ simpel investieren und die Welt jetzt auch in der Energieversorgung wird massiv komplexer. Das heißt, es braucht auch umfassendere Kompetenzen, um diese Komplexität zu managen. Und da ist natürlich die Frage, wer hat diese Kompetenz? Ist es ein Energieversorger, der in diesem Bereich aktiv ist, schon seit in unserem Fall schon seit über 125 Jahren? Oder ist ein anderer Player? Ich glaube, alle, die in diesem Bereich aktiv sein wollen in Zukunft, die müssen diese Kompetenzen haben, um auch dann den richtigen Job zu machen und vor allem auch das Vertrauen der Investoren gewinnen und auch halten zu können.
Okay, Sie haben keine Krawatte. Ich schaue mal, haben Sie eine an? Nein, also die These stimmt. Also übersetzt heißt das ja konkret im Asset-Management-Alltag. Was heißt das? Sie kommen ja aus der Industrie und nicht aus dem Bankhaus. Was können Sie dadurch besser und was müssen Sie sich härter erarbeiten?
Also ich kenne ja effektiv beides. Ich habe ja Elektromechaniker mal gelernt, dann Betriebswirtschaft studiert, dann bei einem Asset Manager in der Finanzwirtschaft gearbeitet, bevor ich mich dann in die Energiewirtschaft wieder zurückbewegt habe. Also ich kenne so ein wenig beide Welten. Für uns jetzt als quasi Industrieunternehmen, also Energieversorger, der in diesen Asset-Management-Bereich hineingeht, Schritt für Schritt, und das jetzt auch schon seit mehr als 10 Jahren, haben wir natürlich den Vorteil, dass man uns wahrscheinlich relativ schnell zutraut, dass wir solche Anlagen managen können und wissen, von was wir sprechen auf der technischen Seite. Ich glaube, wir müssen dort nie einem Investor groß erklären, dass wir verstehen, was ein Trafo ist und dass so ein Ding halt auch sauber gewartet werden muss. Und wenn Feuchtigkeit im Öl drin ist, dann hat man ein Problem, oder? Also all diese Themen, glaube ich, haben wir nicht. Aber natürlich auf der anderen Seite sind wir dann auch nicht in der Finanzwelt bei den institutionellen Investoren so vernetzt über Jahrzehnte, dass wir quasi einfach die Schublade aufmachen können und sagen, hey, mit dem haben wir das und das schon gemacht, den kenne ich dort und dort und der vertraut uns schon. Oder wir haben Geschäftsbeziehungen, wo man quasi Mittel in andere Töpfe leiten kann. Das haben wir natürlich nicht. Also wir müssen wirklich von Investor zu Investor Grundlagenarbeit machen, also den davon überzeugen, dass er eben sich sein Geld jetzt nicht einem klassischen Asset Manager anvertraut, sondern einem Energieversorger, der in diese Asset Management Sphäre hineingekommen ist. Und das ist natürlich eine Challenge. Track Record ist in diesem Bereich extrem wichtig. Und natürlich, wir sind jetzt erst seit etwas mehr als 10 Jahren in dem Business und da braucht es natürlich seine Zeit, bis Netzwerke und Track Record aufgebaut sind.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wer ist EBL? Eine Genossenschaft? Was ist die Geschichte und was war der Limit-Moment? Als wir uns vorhin begrüßten, sagte ich, ah, ich freue mich, dass der Frühling da ist. Sie sagten, ja, Sie haben gemischte Gefühle, Sie verkaufen ja schließlich Wärme. EBL ist eine Genossenschaft, Sie sagten vorhin 125 Jahre alt. Wer sind denn da die Mitglieder?
Also die Mitglieder sind heute Privatpersonen und Unternehmen, die an unserem Stromnetz angeschlossen sind. Also diese dürfen Genossenschaft werden. Diese Genossenschaft, das sind 11.000, die wählen dann 250 Delegierte, die vertreten quasi die Genossenschaft an der Generalversammlung, wählen den Verwaltungsrat, nehmen den Jahresabschluss ab und sind auch für uns sonst noch wichtige Stakeholder. Und EBL ist eine Genossenschaft, die aus dem Raum Basel gegründet wurde, eben 1898 aus der Not. Also niemand wollte sich hier mit Strom beschäftigen. Unternehmer haben dann diese Genossenschaft gegründet, um die Elektrifizierung voranzutreiben. Und heute sind wir ein Unternehmen, das eben Strom, Wärme, Handel, Produktionsanlagen hat im In- und Ausland, in Europa, in der Schweiz und rund 500 Köpfe, also Mitarbeiter etwa 430 FTEs.
2012 waren Sie am Limit. Was war denn der Engpass genau? Cashflow,
ja, wir sind,
Bilanz,
ja, ja.
Risikoappetit?
EBL ist ein sehr unternehmerisches Unternehmen. Das heißt, wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie wir uns entwickeln können, haben im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends ziemlich intensiv damals investiert in Telekommunikationsnetze, haben ein relativ großes solarthermisches Kraftwerk in Spanien gebaut, sehr viele Wärmeverbünde in der Schweiz. Und irgendwann haben wir dann mal unsere Bilanz angeschaut und gesehen, unser Debt-to-EBITDA, der ist ein bisschen über dem Limit, was wir als eher konservative Organisation als vernünftig erachten. Dann mussten wir uns entscheiden, also hören wir auf mit neuen Projekten und weiteren Investitionen oder finden wir eine Finanzierungslösung, die unsere Bilanz und unser Bilanzbild entlastet, uns aber trotzdem die Möglichkeit gibt, weiter zu wachsen, halt einfach mehr mit Drittinvestoren, die im Boot sind und weniger aus dem eigenen Cashflow. Und das war so ein wenig der Wendepunkt, wo wir dann ein erstes Investment-Vehikel gegründet haben, einfach aus der Not, um das Problem zu lösen, aber dann gemerkt haben, das funktioniert eigentlich noch recht gut. Auf der Basis haben wir das Geschäft dann weiterentwickelt.
Und was hat sich dann durch die Zusammenarbeit mit Pensionskassen, Versicherungen, den Family Offices verändert? Tempo, Wachstum, Professionalität, was wurde da anders?
Ich würde sagen, alles sogar. Also die Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren bringt ganz andere Fragestellungen mit sich, als man das gewöhnt ist, wenn man mit anderen Energieversorgern kooperiert. Das ist eigentlich wirklich synergetisch. Also es kommen andere Anforderungen auf einen zu, es kommen andere Fragen, andere Sichtweisen. Man lernt sehr viel daraus und man adjustiert natürlich dann auch, was man tut. Also man lernt, man professionalisiert. Wir können natürlich viel schneller wachsen. Also wir hätten nie diese Vehikel aufbauen können aus dem eigenen Cashflow. Das wäre nicht möglich gewesen. Also all diese Investments, wo wir immer mit investiert sind, wenn wir das aus dem eigenen Cashflow hätten machen sollen, wäre das 15% der Entwicklung gewesen und nicht 100%.
Gehen wir auf Ihr Modell ein bisschen ein. Co-Investment, Off-Balance-Management. Sie bleiben immer co-investiert, also typischerweise 10-25%. Warum ist das für Investoren so wichtig und was bedeutet das für ihre Entscheidungen?
Also ich glaube, für Investoren, finde ich persönlich, ist es immer wichtig, vor allem wenn man langfristig Geld anlegt, dass der Manager irgendwo ein Buy-in hat und auch Skin in the Game, wie man so auf Englisch sagt. Das ist einer der Vertrauensbeweise, die wir natürlich erbringen können, ja, als quasi Newcomers in dem Markt. Wir glauben daran und wir investieren auch Millionenbeträge in diese Assets. Und natürlich, wir sind Energieversorger. Wir wollen ja investieren in Energieinfrastrukturanlagen. Über diesen Kanal können wir das tun. Der Vorteil für uns dabei ist natürlich, dass wir durch das, dass wir mit 15-20% dabei sind, wir können unser Geld quasi viel besser diversifiziert anlegen. Also mit dem gleichen Geld könnte ich sonst 1-2 Windparks kaufen und so habe ich halt 20% an verschiedensten Windparks und bin durch das auch viel besser in meiner Anlage diversifiziert.
Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Sie sagen, Sie managen fast gleich viele Assets off-balance wie on-balance und wollen nicht möglichst groß aussehen. Warum ist das besser als Vollkonsolidierung eigentlich dann?
Ich glaube, das ist ein wenig Kultur- und DNA-Thema. Also unsere Organisation definiert sich nicht über Größe, was man oft am Umsatz sieht oder anderen Faktoren, sondern eigentlich über die Nachhaltigkeit der Entwicklung. Also wir wollen sicherstellen, dass wir in 20, 30, 50 Jahren eine Organisation hinterlassen, die noch besser ist als die Organisation, die wir bekommen haben von all den Vorgängen, die EBL aufgebaut haben. Also wir haben kein Mandat von der Genossenschaft her, einfach auf Teufel komm raus zu wachsen. Das heißt, diese normalen Kriterien, wo man quasi Erfolg misst, also Umsatzwachstum, vielleicht EBITDA-Wachstum, die wenigsten schauen dann wirklich Bottomline-Entwicklung an oder oft tut man das nicht. Die sind für uns nicht so relevant. Also die Qualität der Entwicklung ist relevant. Schaffen wir es eigentlich, eine Unternehmung weiterzuentwickeln, die Substanz hat, die Qualität erbringt, die professionell ist, die ein besserer Arbeitgeber ist als vor 10 Jahren und noch ein besserer sein wird in 10, 20 Jahren und wo unsere Investoren sagen, okay, mit denen können wir eigentlich vertrauen, dass die in 20, 30 Jahren und unsere Assets gehen teilweise so lange oder von den Investitionszyklen, die sind noch da und sind nicht sonst wo, oder? Also, und darum sind wir wahrscheinlich ein wenig anders, auch vom genossenschaftlichen Gedanken her halt etwas anders unterwegs und ticken ein wenig anders als viele andere.
Allein über das Thema guter Arbeitgeber könnte man einen eigenen Podcast machen. Was übernehmen Sie für Investoren konkret über diese lange Laufzeit? Sie haben ja gesagt 30 Jahre, technisch, kommerziell, Handel, Optimierung. Also wo liegt der echte Mehrwert?
Genau, also wir begleiten eigentlich den ganzen Prozess von der, also jetzt aus Investorensicht oder von der Akquise von Assets, also Transaktionsmanagement, dann die ganze Baubegleitung, wenn es ein Bauprojekt ist. Manchmal kaufen wir Ready-to-Build, manchmal kaufen wir Assets, die in Betrieb sind. Diese Phase begleiten wir natürlich professionell mit unseren Leuten, können dort natürlich auch aus den einzelnen Bereichen, Abteilungen, Sparten Ressourcen ziehen. Also wenn ich Elektroingenieure brauche für ein Projekt, für eine Überwachung eines Unterwerks zum Beispiel, hole ich Leute von dort. Und danach natürlich im Betrieb machen wir wirklich die oberste Geschäftsführung. Wir machen das kommerzielle Asset Management, das heißt Buchhaltung, Finanzen, Steuern, Finanzierungen. Und wir machen das strategische, technische Asset Management immer. Und dann kommt es auf die Assets drauf an, ob wir quasi in den Asset Service Bereich, also wirklich Blue Collar Work reingehen oder nicht. In gewissen Fällen macht das Sinn. Jetzt bei Wärmeversorgung in der Schweiz, dort können wir das. Windparks in Deutschland zum Beispiel macht das wenig Sinn. Da hat man Vollwartungsverträge mit den Turbinenlieferanten, die nehmen einen relativ großen Teil ab, hat vielleicht noch technischen Betriebsführer, der ein großes Portfolio deutschlandweit managt. Das heißt, je nach Situation ist unser Wertschöpfungstief größer oder etwas weniger groß.
Lassen Sie uns ein bisschen über den Energiemarkt diskutieren, den Strombedarf, Marktlogik. Warum gibt es negative Preise? Sie elektrifizieren und dekarbonisieren ja eigentlich gleichzeitig. Was heißt das jetzt für den Strommarkt in den nächsten Jahren? Also mehr Volatilität, mehr Risiken? Wo liegen die Chancen?
Ja, also ich glaube, die Entwicklungen sind ja klar, oder? Wir haben immer mehr erneuerbare Energien, die in den Markt reinkommen. Photovoltaik ist da eine stark dominierende Größe. Photovoltaik hat halt die Eigenschaft, dass fast europaweit zu den gleichen Zeiten ein wenig schöneres oder schlechteres Wetter ist und dann kommen dort die Mengen rein und die drücken natürlich die entsprechenden Preise, weil jede Viertelstunde ist Angebot und Nachfrage, wo der Preis quasi definiert wird. Und dann kommt dazu, dass diese Energieproduktionen quasi in front of the meter volatil sind, aber auch hinter den Zellen hat man immer mehr PV-Anlagen, das heißt auch die Kundennachfrage wird volatiler und so wird das ganze System natürlich weniger stabil, als in der Vergangenheit ist und kann dazu führen, dass in gewissen Stunden sehr hohe Preise sein werden, anderen Stunden tiefere Preise und das System muss sich entsprechend anpassen und wird es auch. Also man sieht jetzt mit den Batteriespeichern, die da in Massen kommen, das wird natürlich diese Spreads, also diese Preisunterschiede im Tag getrieben sind, durch auch vor allem PV, zu einem Teil wieder ausglätten. Und das System wird in Zukunft halt, muss viel dynamischer organisiert sein, viel digitaler auch reagieren können. Das passiert auch und wir wenden uns ab von der alten Welt, wo wir Stabilität hatten oder Planbarkeit auf der Nachfrageseite und halt extreme Planbarkeit auf der Produktionsseite. Dieser Weg ist klar. Und es wird komplexer und braucht mehr Kompetenzen, um das zu managen. Wird sicher nicht einfach.
Gehen wir nochmal auf diese negativen Strompreise ein. Das sehen wir immer öfters. Ist das ein Zeichen, dass der Markt eigentlich da ist, wo er hin wollte schon? Also dass alte Tarife auslaufen, Fördertarife, dass es nicht mehr feste Vergütungen gibt für Strom?
Ich glaube, das ist ja eigentlich nichts anderes als richtig, oder? Wir haben diese erneuerbaren Energien, die Produktionstechnologien gefördert, um ihnen das Wachstum zu ermöglichen, um zu skalieren und auch damit die Preise runterzubekommen. Also wenn ich heute eine Windturbine kaufe, bekomme ich viel mehr Leistung für viel weniger Geld, oder? Und irgendwann sollten ja auch diese Technologien in diesem Markt nach Marktmechanismen irgendwo stehen können. Und ich denke, darum, dort geht ja auch die Reise hin. Also diese extremen investorenfreundlichen Förderungen, die nehmen eben mehr ab. Die werden mehr zu einer vielleicht noch kleinen Versicherung nach unten, eine Downside Protection. Aber das ist, war ja immer das Ziel, also dass diese Technologien im Markt bestehen können und wir auch mit diesen Technologien dann günstige Preise haben. Jetzt haben wir die, also im Sommer, im Juli durch den Tag haben wir nicht nur günstige Preise, die werden negativ, oder? Ist natürlich für die Technologie oder den Asset Owner nicht so toll, oder? Aber gesamtwirtschaftlich kann man sagen, dort hat man mindestens mal das Ziel erreicht. Aber auf der anderen Seite hat man dann halt eben auch in der Nacht dann im Sommer wieder hohe Preise, weil die Kraftwerke, die dann dort produzieren, die sind dann entsprechend teuer, weil sie durch den Tag nicht laufen können. Ich glaube, die Richtung ist eigentlich schon die richtige. Es wird einfach dynamischer und man kann in Zukunft nicht einfach nur noch quasi gedankenlos zubauen, sondern muss sich wirklich überlegen, in welchen Geografien, mit welchen Ressourcen macht es wirklich Sinn zu bauen. Also macht es jetzt Sinn, nochmals eine PV-Anlage in Spanien hinzustellen? Oder brauchen wir dort primär jetzt mal Batteriespeicher? Ist es sinnvoll, noch in Ostdeutschland viele Produktionsanlagen hinzubauen, wenn wir eigentlich die Transferkapazitäten in den Süden nicht haben, wo die Lastschwerpunkte sind? Oder müssen wir sagen, nee, eigentlich müssen wir in Süden Deutschland vor allem zubauen, weil dort ist der Verbrauch, oder? Wir bekommen jetzt die Transitkapazitäten nicht so schnell hin. Das heißt einfach dieses Fire and Forget quasi, ich baue was hin, habe einen Feed-in-Tarif, muss mich um den Umsatz nicht kümmern und alles ist stabil. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, ist dann die Batterie die richtige Lösung? Wir haben eine richtige Batteriewelle, aber wird es dann nicht gleich eine Kannibalisierung geben? Also viele Speicher kaufen in denselben billigen Stunden und verkaufen dann in denselben teuren Stunden?
Das ist so und das ist natürlich Marktwirtschaft, oder? Irgendwo, wie kam jetzt die Welle der Batteriespeicher ja extrem? Also bis vor 6 Jahren haben wenige Investoren darüber nachgedacht, was zu tun. Wir haben damals schon die eine oder andere größere Batterie gebaut. Und jetzt kommt das, warum die Batteriepreise sind extrem zusammengebrochen, die Systempreise um die Batterien herum auch, also zusammengebrochen, wurden optimiert, sind günstiger, das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite sind die Volatilitäten im Markt extrem gestiegen, das heißt, die Preise, die Batterien momentan realisieren können, sind sehr hoch und das ist ein super Investment Case. Und was ist natürlich, wenn etwas wieder einfach aussieht oder und gute Rendite verspricht, dann rennen alle rein. Dann gibt es vielleicht sogar ein Overbuild, das heißt, die Kannibalisierung wird dort sein und gewisse Investoren, die vielleicht zu spät zur Party kommen, haben dann Geld verloren oder machen zumindest nicht so viel Geld. Das ist so diese Dynamik und dann wird dort wieder gebremst, bis die Marktsignale wieder gut genug sind, um wieder weiter zu investieren. Also es ist aber nichts anderes als früher auch bei konventionellen Kraftwerken. Auch dort hat man Cycles gesehen, oder? Dann wurden Gasturbinen gebaut wie wild, dann sprachen die Preise wieder zusammen, dann wurde wieder mal gar nichts gebaut, oder? Und dann gingen die Preise wieder so stark hoch irgendwann, dass alle wieder Kraftwerke bauen wollten, dann hat man entweder etwas zu viel. Das ist ein wenig eine freie Marktwirtschaft, die überschießt immer ein bisschen nach unten und nach oben, aber regelt sich dann auch wieder ein.
Ja, der berühmte Schweinezyklus sozusagen, den gibt es auch dann.
Den gibt es auch in dieser Industrie.
Ja, eine Preis sozusagen beim Strompreis. Gehen wir auf Ihr Risikodesign ein. Was Sie nicht tun, ist ja Teil des Produktes. Fangen wir mal mit den Risiken an. Welche Risiken nehmen Sie bewusst in Kauf? Bau, Betrieb, Preis? Und wie begrenzen Sie extreme Ausreißer?
Also wir nehmen Bau in Kauf in gewissen Fällen, also bei gewissen Technologien, das heißt Windturbinen und PV-Anlagen und wahrscheinlich auch Batteriespeicher können wir gut nehmen. Komplexere Projekte, die dann sehr lange Bauphasen haben oder sehr komplexe Technologien, würden wir nicht machen. Projektentwicklung ist ein out of scope, also für uns Investoren. Wir als EBL machen das natürlich. Wir investieren in die Projektentwicklung im In- und Ausland. Aber das ist ein ganz anderes Geschäft, was wir nicht mischen wollen eigentlich mit Assets und dem Risikoprofil von Operating Assets. Das heißt, Baurisiko nehmen wir rein, Betriebsrisiko haben wir drin. Natürlich versuchen wir gewisse Teile des Betriebsrisikos abzusichern oder auszulagern, zum Beispiel bei Windturbinen mit Vollwartungsverträgen, zum Beispiel bei PV mit anderen Ansätzen. Und das Preisrisiko diversifizieren wir ein wenig. Also wir sind bereit, jetzt in unseren Investmentvehikeln ein gewisses Preisrisiko und Mengenrisiko zu tragen, aber nicht auf das gesamte Portfolio. Das heißt, wir schauen darauf, dass wir eine Mischung haben zwischen noch etwas Feed-in-Tarifs oder zumindest eine Downside Protection in dieser Beziehung, PPAs, also langfristige Absicherung oder dann, also, oder halt ein Teil, den man am Markt dann auch kommerzialisiert. Also, ich glaube, auch dort ist es immer schlau zu diversifizieren und nicht alles auf eine Karte zu setzen.
Wie ist das mit Qualität beim Bau? Ist es wirklich so, wenn man sagt, wer am Anfang spart, zahlt immer im Betrieb doppelt? Also, woran erkennen Sie früh, ob ein Projekt später Ärger macht?
Also, ich würde sagen, wie bei jedem Projekt am Anfang wirklich richtig gute Ressourcen reinzubringen und das Projekt sauber zu strukturieren, reduziert sehr viele Frictions. Das heißt, es fängt an, wenn ich einen GU-Vertrag habe, dass ich gute Leute am Anfang habe, die mit dem Generalunternehmer wirklich den Scope sauber definieren, die Schnittstellen ganz klar definieren, was auch die Leistungsanforderungen an das Gewerk sind. Das zahlt sich immer aus und dann auch sicher darauf zu schauen, dass der Generalunternehmer oder die Bauunternehmer, die das machen, dass die A, sehr stabil sind, sprich solvent, und B, erfahren, also dass die auch wissen, auf was sie sich einlassen, weil es bringt mir nichts, ein günstigen Preis zu haben von jemandem, der das erste Mal macht, weil der wird Lehrgeld bezahlen und da wird es zu Problemen führen. Das mag man mit dem Vertrag abfangen, aber wenn dann die Substanz hinten dran zu wenig stark ist, dann werden die Probleme auf einen durchschwappen, Generalunternehmervertrag oder nicht. Also das heißt, dort wirklich die richtigen Leute am Start zu haben, die das Projekt sauber aufgleisen, das hilft sehr stark nachher. Und auch sonst, also wenn ich natürlich spare bei der Qualität, beim Equipment, dann werde ich es in den O&M-Kosten dann sehen. Also das ist immer so. Ich kann schon versuchen, günstig zu sein, aber das Billigste ist billig.
Ja, wer billig kauft, kauft manchmal zweimal, heißt ja so ein alter Spruch. Ja,
genau.
Ja, Krawatte oder Kilowatt, kommen wir doch so ein bisschen zum Krawattenaspekt. Kommen wir zu X-Invest. Was ist Stand heute? Fundraising, bis wie lange noch? Und dann 2 bis 3 Jahre investieren. Wann ist zu und warum dieses Closed-End-System?
Ja, also X-Invest ist unser drittes Investment-Vehikel. Also wir haben ein Investment-Vehikel für Fernwärme gebaut in der Schweiz, ein Investment-Vehikel für Onshore-Windparks in Deutschland. X-Invest investiert jetzt in mehrere Technologien, weil das eine Rückmeldung war auch von Investoren, etwas mehr Diversifikation in den einzelnen Vehikeln. Also wir investieren dort in PV, in Wind, in Speicherung Biomasse in der Schweiz, in Deutschland, Spanien und Italien. Also etwas diversifizierter. Das Zielvolumen ist etwa 52 Millionen und wir haben 121 in der Größenordnung jetzt eingesammelt, werden noch bis Ende Jahr weiter Fundraising betreiben und dann das Projekt schließen also gegenüber den Investoren, sprich noch 2 Jahre investieren in die Assets, wo wir eine gute Pipeline haben. Und parallel arbeiten wir natürlich an den nächsten Vehikel, also ein neues Thema. Warum Closed End? Das haben wir eigentlich hat sich ein wenig so ergeben. Also wir haben immer gesagt, wir wollen stark messbar sein. Ein Closed-End-Vehikel hat einen Anfang, man hat eine Investitionsphase. Am Ende der Investitionsphase weiß man, was man eingekauft hat. Natürlich können sich noch Dinge ändern über der Laufzeit. Annahmen könnten falsch sein, zu gut, zu schlecht oder es passiert etwas, das nicht vorgesehen war. Aber man ist sehr stark messbar. Also, und wenn ich quasi ein Evergreen habe, dann kalkuliere ich immer mit Reinvestitionsprämissen in der Zukunft. Und ganz ehrlich, kann ich da natürlich immer irgendwelche Prämissen dann reinsetzen für die Zukunft und mir einen Return ableiten, der gut aussieht. Und messbar bin ich dann quasi never, weil das ja evergreen ist. Also von daher, ja. Also ich glaube, wir sind viel messbar und haben dann auch eine begrenzte Laufzeit, einfach um zu sagen, das ist ein Thema, das geht jetzt, diese Anlagen gehen so lange und dann ist es durch. Und wenn ihr an uns Spaß habt, dann kommt in das nächste Vehikel mit uns mit und wir schauen dafür, dass ihr eine gute Performance von uns bekommt.
Ja, und die könnte sein, wie hoch? 6-9% Rendite nach allen Kosten ohne Hedging? Also was sind die Bedingungen, unter denen das realistisch ist?
Also, dass wir gute Projekte einkaufen, das ist Bedingung 1. Also, und da schauen wir relativ stark drauf. Also, wir machen 2 Dinge. Wir sind relativ konservativ bei der Bewertung. Wahrscheinlich sagen das alle. Ich denke, wir sind es wirklich. Es zeigt sich daran, dass wir unsere Hitrate, also wenn wir eine Markttransaktion machen, ist nicht so gut. Also, wir sind weit weg von 50-50, also Non-Binding Offer, das wir einreichen, bekommen wir vielleicht jedes 20. Projekt dann wirklich in einen Deal und das gibt uns so ein wenig die Rückmeldung, wir preisen konservativer als der Marktdurchschnitt. Und das ist so eine Möglichkeit für uns, die Rendite zu schützen. Das heißt, wenn wir ein Projekt abschließen auf Rendite, ich sage mal 7%, dann haben wir eine gewisse Zuversicht, dass das konservativ gerechnet ist und eine Chance hat, dass es so kommt oder vielleicht sogar besser. Aber wir schauen in den Spiegel und sind zufrieden, auch weil wir selbst mit investieren. Ja, das ist so glaube ich, ziemlich wichtig. Und dann wirklich gute Projekte zu finden, die gut abwickelbar sind und nicht Riesenprobleme im Bau generieren. Solche Dinge sind halt auch matchentscheidend, wenn man die Rendite halten will.
Was ist das Mindestticket? Für wen ist das gedacht? Und was wünschen sich von Investoren außer Kapital? Also Geduld, Verständnis, Austausch?
Genau. Ja, also unsere Investoren kommen primär aus der Schweiz, aber wir dürfen auch in Deutschland akquirieren. Das Mindestticket ist 1 Million Euro. Der Fonds läuft in Euro. Die Rendite ist 7-9% nach allen Kosten, aber ohne Hedging. Das heißt, für unsere Schweizer Investoren, die Euro-Schweizer-Franken-Absicherung, das ist nicht unsere Aufgabe oder machen wir nicht in dem Fonds. Für Euro-Investoren, also im Euro-Raum, ist das Thema kleiner, weil der kleinere Teil in der Schweiz investiert wird, beziehungsweise dort allenfalls sogar eher positiv. Ja, das sind so die Größenordnungen. 1 Million und von unseren Investoren wünschen wir natürlich gutes Feedback, weil davon lernen wir und von den größeren Investoren wünschen wir uns auch, dass sie sich engagieren, sprich Wir haben uns auch sehr stark auf die Fahne geschrieben, dass wir transparent sind gegenüber unseren Investoren. Also wir verheimlichen nichts, im Guten wie im Schlechten, und haben dazu zum Beispiel jetzt bei X-Invest auch ein Transparency Board eingeführt, wo die größeren Investoren Einsitz nehmen dürfen. Sie müssen nicht, aber dürfen, wo sie auch alle Unterlagen einsehen können von uns. Projekte, die wir onboarden, können sie vorab anschauen und sie können uns auch Feedback geben. Also wenn die Investoren dann sagen, hey, are you totally crazy, was ihr da macht, oder? Dann würden wir das, auch wenn sie nicht mitentscheiden dürfen, würden wir uns das natürlich sehr, sehr, würden wir sehr beherzigen und uns nochmals überlegen, ob das eine gute Idee ist, das zu tun.
Das heißt, die Investoren machen immer ein Due Diligence?
Nicht Due Diligence, also jetzt, bevor sie bei uns investieren?
Ja.
Das teilweise ja, also die Größeren machen das sowieso. Und es gibt kleinere, die wissen dann auch, der andere hat investiert, ergo kann ich auch. Und der hat eine Prüfung gemacht, die machen dann etwas weniger. Ich spreche jetzt mehr Transparency Board bei, quasi wenn sie dann investiert sind bei uns, oder gibt es die Möglichkeit, also
sagt bei den, ihr, bei den laufenden Projekten sozusagen.
Genau, wir wollen eine volle Transparenz immer haben, weil wir nichts verheimlichen müssen und wollen und Transparenz immer Vertrauen schürt.
Ja, was bauen Sie denn schon? Windpark, PV-Projekt in Deutschland?
Genau. Ja, jetzt sind wir momentan mit einem großen, schönen Windpark in Deutschland im Bau. Da wird im Sommer fertiggestellt. Das sind 35 Megawatt. Bauen eine größere PV-Anlage in Deutschland. Sind jetzt gerade in Spanien an einer größeren PV-Anlage, die wir hoffentlich dann auch in den Bau bringen können diesen Sommer. Also es kommt langsam an Projekten. Geht es langsam vorwärts,
ja. Ja, und Blick nach vorne, was wird das nächste Vehikel? Wahrscheinlich Batteriespeicher, könnte ich mir vorstellen, Fernwärme, beides?
Ja, beides sind für uns sehr interessante Optionen. Batteriespeicher deshalb, weil wir in der Schweiz schon eine große Pipeline haben an gesicherten Netzanschlüssen und in Deutschland auch schon mehrere Standorte gesichert haben. Das heißt, wir haben die Netzzusage vom Netzbetreiber, haben auch dort schon die Anzahlung geleistet. Das heißt, wir hätten dort Projekte, die wir auch entwickeln. Das könnte interessant sein für unsere Investoren. Und Fernwärme wäre natürlich für uns ein extrem interessantes neues, also zusätzliches Investment, weil sehr viele, vor allem Schweizer Investoren, extrem gerne in der Schweiz investieren würden. Hier sind die Anlagemöglichkeiten einfach etwas begrenzt und ich würde fast sicher sein, dass auch deutsche Investoren noch ziemlich gerne in Energieinfrastrukturen in der Schweiz investieren würden, schon nur wegen der Wechselkursentwicklung.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, zum Schluss ganz praktisch, wer kann sich melden, bis wann und was muss ein Investor mitbringen, dass es passt?
Also 1 Million melden kann man sich bei uns über die Website, dort sind die Kontakte zu unserem Investor Relation Fundraising oder neue Investoren aufnehmen dürfen wir bis Ende Jahr. Natürlich machen wir auch einen normalen KYC-Check mit unserem AFM, der schaut sehr genau drauf, dass wir da die richtigen Investoren dann onboarden, also auch Geldwäscherei müssen wir berücksichtigen und so weiter und so fort. Einfach alles, was dazugehört, was man auch sonst kennt. Und von daher, wir suchen Investoren, die langfristig in Infrastruktur investieren wollen. Also unsere Vehikel sind langläufig. Wir suchen Investoren, die lange drin in diese Asset Class reingehen wollen, die einen Partner brauchen, dem sie vertrauen können. Was wir nicht suchen, sind Investoren, die irgendwie rein wollen und 5 Jahre später raus. Das ist nicht unser Ansatz.
Also Kilowatt statt Krawatte. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne, Heinrich. Herzlichen Dank.
Alternative Investments, der Podcast, wurde Ihnen präsentiert von IP Investoren Plattform. Das war der Alternative Investments Podcast. Heute unser Thema im Podcast Infrastructure.